Ich bin Kerstin Schiebelbein und in dieser Folge spreche ich mit Christian Steiger, dem Geschäftsführer von Lexware. Christian ist unser erster männlicher Gast im Podcast und das aus gutem Grund. Als engagierter Möglichmacher setzt er sich mit Lexware seit Jahren für die Förderung von Unternehmertum ein. Wir sprechen über persönliche Wendepunkte, seine eigene Gründung und über Automatisierung statt Bürokratie und darüber, warum Sichtbarkeit und Vorbilder entscheidend sind, damit aus Ideen Wirklichkeit wird. Auf die Plätze, sichtbar, los! Lieber Christian, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
Liebe Kerstin, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf das Gespräch und den Austausch heute.
Ja, Christian, ich muss was sagen. Du machst hier nämlich die Premiere für alle männlichen Podcast-Gäste bei uns. Und das freut mich sehr, weil wir haben bisher die männlichen Gäste gar nicht ausgeschlossen, aber es hat sich einfach noch nicht ergeben. Deshalb, vielen Dank, dass wir heute sprechen und vor allen Dingen ein bisschen auch was über dich erfahren und natürlich über Lexware erfahren. Und da habe ich natürlich auch gleich meine Eingangsfrage an dich. Wir sprechen am Anfang ja immer über die berühmten Aha-Momente, also Dinge im Leben, im Berufsleben, die einfach so was auslösen, worauf man vielleicht lange gewartet hat und wo nie der richtige Zeitpunkt war. Gibt es denn etwas bei dir, das du mit uns teilen magst, wo du sagst, hey, da gab es mal so eine richtige Wendung oder da ging es dann richtig los oder irgendetwas aus deinem Kosmos?
Ja, gerne. Erstmal ist die Lade jetzt hoch. Ich hoffe, ich enttäusche dann nicht als erster männlicher Gast bei dir in dem Podcast hier. Ja, es gab tatsächlich mal so einen Moment und es ist ja auch, weil auch wenn es um Gründen geht, dann denkt man vielleicht, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wann mache ich das? Ich glaube, das geht jedem durch den Kopf, der sich damit mal befasst. Bei mir war das gar nicht so. Bei mir war es eigentlich ein bisschen anders. Ich war sozusagen ganz normal angestellt. Und damals ist eine sehr, sehr gute Freundin schwer erkrankt. Und dann auch verstorben. Und dann kommen so die großen Fragen. Das war so kurz vor der Weihnachtszeit. Das heißt, das ist vielleicht ein anderer wird es kennen. Da denkt man vielleicht mal eher so, warum bin ich? Was mache ich eigentlich? Macht das einen Sinn? Da kommen so die großen Fragen, die wurden sich dann nochmal deutlich verstärkt. Und gleichzeitig hat mich damals ein Bekannter, ein Freund eben angesprochen, ob ich da vielleicht auch Lust hätte, bei was mitzumachen. Und das hat ehrlicherweise dazu geführt. Ich wüsste nicht, ob ich ohne dieses schlimme Ereignis jemals gegründet hätte, so kann ich gar nicht sagen, weiß man nicht, vielleicht zum anderen Zeitpunkt, aber es ist auf jeden Fall ein Katalysator, überhaupt nur sagen, ich muss doch was anderes machen, das, was ich jetzt gerade tue, ist doch nicht genug und dieses Selbstständigkeit hat sicherlich auch gereizt, aber der Auslöser war tatsächlich an der Stelle jetzt gar nicht so dieses, dass man sagt, man hat einen Businessplan und so weiter, das ging natürlich dann alles los mit auch dann Funding, all diese Themen, die uns dann begleitet haben in dieser ganzen Phase. Und damals ist dann ZappLive entstanden. Wir waren uns ganz sicher, dass Livestreaming so der nächste heiße Scheiß wird. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, das darf man im Kontext so sagen. Nachdem ja 2006 YouTube verkauft wurde für 1,6 Milliarden, sagst du ein paar Mal, das ist ja schon auch wieder ewig her, waren wir uns sicher, so 2008, es muss das ganze Thema in Live-Video gehen. Aber auch so Begriffe wie Streaming waren ja noch technische Begriffe. Kein Mensch hat es gewusst, wovon man spricht. War vielleicht auch, hätte man daran merken müssen, vielleicht ein bisschen früh in so ein Thema reinzugehen, wenn es sozusagen in der Masse noch gar nicht angekommen ist.
Ja, interessant, weil aus heutiger Perspektive natürlich war Livestreaming das Nächste, was kam. Aber wie du es gerade schon sagtest, vielleicht manchmal ist man zu visionär mit manchen Dingen unterwegs. Schade eigentlich. Aber was du ansprichst, höre ich hier auch öfter, dass auch persönliche Themen oft in eine Gründung oder in Unternehmertum führen. Das berichten uns viele GründerInnen und das finde ich auch immer sehr spannend, dass viele natürlich auch sagen, es gibt nicht so den richtigen Moment und in manchen Momenten denkt man gar nicht drüber nach, ob es der richtige Moment ist. Und ich glaube, das ist dann auch die Magic, die irgendwie passieren muss, damit man es macht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das verkopft, ich glaube gar nicht schlau und ich sage es mal ein bisschen ketzerisch, wenn man glaube ich zum Zeitpunkt der Gründung weiß, was alles auf einen zukommt, dann wird man wahrscheinlich nicht gründen. Das heißt, es ist gar nicht so clever, sich das zu Ende zu denken, weil ein Teil von Gründen so in dieser ganzen, sag mal, IT-Sprache, wenn wir sagen, pivotiert ja sowieso, das heißt, es ist eh nur ein Startpunkt und ab dann geht's ja erst richtig los und da kommen natürlich fiese Zeiten, da kommt das himmelhoch jauchzend, so die Welt gehört mir, und am nächsten 2 Tage später liegt man schon heulend in der Ecke und denkt, alles ist gegen mich, was soll ich denn tun? Und ich glaube, das sind alles so Phasen, die jeder durchlebt hat, der das kennt, Sorgen auch, Ängste natürlich auch, und ist vielleicht auch so ein Altersding, wenn man sehr früh das macht, ist vielleicht einfacher, weiß nicht, könnte es sein, wie wenn man schon sehr gestanden ist, sich an gewisse Sachen auch gewöhnt hat, also was weiß ich, in Anführungszeichen sicheres Einkommen versus man weiß noch gar nicht ganz genau, wo man da landet. Oder vielleicht, wenn auch eine andere Verantwortung kommt, so mit Kindern und so weiter, vielleicht auch nochmal ein anderes, je nach Typus natürlich. Aber ich glaube, das ist schon ganz schlau, wenn man einfach sagt, jetzt ist man sagt, ich probiere es jetzt einfach aus. Deswegen haben wir ja diesen Kontext bei uns mit Lexware einfach machen. Und mit einfach machen wissen wir schon, dass das nicht einfach ist. Es geht um dieses einfach mal starten. Und ich sage es immer ganz gerne, ich glaube, am Anfang kurz braucht es mal diesen Mut. Und wer dann erfolgreich ist, ist meine Erfahrung, hängt es ganz stark auch an der Ausdauer, die dann kommt. Dann ist Mut nicht mehr das Entscheidende, sondern wirklich dran zu bleiben, nicht immer wieder die Chancen zu sehen, nicht nur die Risiken, immer wieder aufzustehen und vielleicht natürlich auch zum gewissen Zeitpunkt sagen, mussten wir ja auch bei SAPLIFE, jetzt ist so ein Zeitpunkt, jetzt es geht jetzt zu lange mit dem Budget, das zur Verfügung steht noch, dann muss man vielleicht auch mal eine Reißleine ziehen, das gehört halt leider Gottes auch mal dazu. Im günstigsten Fall, nach dem Motto Fail often, fail early. Ich sage eigentlich lieber, lern schnell und nicht so fails, finde ich immer ein komisches Wort, weil keiner failt ja gerne. Mhm. Aber schnell lernen. Und weh tut's, wenn man ganz spät erst lernt, dass es nichts ist. Also immer wieder in diesen iterativen Vorgehensweisen denken und das ja ein bisschen in den Moment hinein eigentlich gehen.
Absolut. Viele, viele wichtige Themen, die wir vielleicht auch gleich noch mehr vertiefen. Wir wollen aber natürlich noch mal ein bisschen was über dich erfahren. Einige ZuhörerInnen kennen dich vielleicht auch noch nicht. Stell dich doch einfach noch mal vor und sag gerne auch was über Lexware. Du hast es gerade schon angesprochen. Und für alle, die auch das nicht wissen, was ihr macht und was ihr tatsächlich auch, oder darüber können wir dann später auch noch sprechen, tatsächlich für Gründer, Unternehmerinnen, wo ihr da an wichtigen neuralgischen Punkten eigentlich seid.
Mhm, gerne. Also Christian, mein Name, ich bin Geschäftsführer bei der Lexware. Uns treibt an bei der Lexware, das ist ganz, sind nur 2 Wörter, Unternehmertum erleichtern. Mhm. Und da haben wir zwei Themen, die uns da begleiten. Das eine ist Technologie. Wir glauben fest, dass Technologie immer der Treiber ist. Nicht unbedingt die Antwort, aber immer der Treiber für neue Möglichkeiten, auch im Unternehmertum. Das sind unsere Lösungen und Produkte. Und das zweite ist, vielleicht kennst der eine oder andere auch mit Tell Your Story als Haltung. Man kennt es vielleicht mal als Beileger, ist in ganz vielen Heften dabei, aber es geht uns halt wirklich um diese Haltung, den Selbstständigen, die nicht gesehen werden, eine Bühne zu geben. Das machen wir in ganz verschiedensten Formaten. Das sind die 2 wesentlichen Seiten, was eine Lexware nicht ausmacht. Also wir versuchen natürlich, exzellente Produkte zu bauen und exzellent kann nur der Kunde, die Kundin entscheiden und dieses Bühnen geben, diese Haltung zu haben, eine Sichtbarkeit herzustellen für die Selbstständigkeit. Das sind so die 2 wesentlichen Punkte, die uns treiben. Daneben bin ich noch Papa von einer Tochter, die bringe ich jeden Morgen immer in die Schule, wie auch heute. Die Annie, die ist jetzt schon 8 Jahre alt. Da merkt man immer, die Zeit rast. Auch ich bin nicht bei Lexware schon auch ins 15. Jahr.
Wow.
Und damals quasi das, was man noch als LexOffice kennt, im Prinzip intern gegründet. Also war Mitarbeiter Nummer 1, 0, je nachdem, was ich sagen will. Das hat mich eben begleitet. Auch damals sind wir gestartet, wie auch heute noch, immer darum bemüht, die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zu verstehen und die bestmöglich eigentlich abzuliefern sozusagen. Privat höre ich gerne elektronische Musik, habe das auch ganz früh mal sogar selber gemacht. Letztlich fasziniert mich alles, was mit Unternehmer zu tun hat. Mit meiner Frau gemeinsam sind wir so ein bisschen Design-Freaks, was Möbel angeht. Da gibt es auch Vorbilder, die ich daher habe und ja, vielleicht das in aller Kürze. Und ich glaube auch das Thema, jetzt gerade auch hier in dem Talk Femvisible, vielleicht gebe ich gerade ganz ehrlich zu, es ist schon was anderes, seit die Annie auf der Welt ist, ist nochmal eine andere Betroffenheit zu vielen Themen, auch wenn es um Gender und so weiter geht, da wie davor, wo man es vielleicht rational versteht, aber wenn man emotional nochmal ganz anders betroffen ist und dann Zukunft denkt, dann dreht sich natürlich auch nochmal ganz viel. Das ist auch immer ganz spannend vielleicht zu erwähnen, was das mit einem dann persönlich dann alles so macht. So, jetzt habe ich versucht, in aller Kürze so ein bisschen zu erzählen, was ich so mache und wo ich so herkomme.
Sehr schön und auch sehr vielfältig. Danke für den Einblick. Spannende Themen. Wir könnten da, glaube ich, jetzt noch 2, 3 andere Podcasts dazu aufnehmen. Aber bleiben wir mal bei dem, was du auch gesagt hast. Ihr als Lexware wollt Unternehmerinnen, Selbstständige in irgendeiner Form Gründerinnen dabei unterstützen, das auch wirklich einfach zu machen. Jetzt besetzt ihr ein Thema, das wahrscheinlich nicht das Lieblingsthema, oder deswegen gründet man nicht, sagt man es mal so. Man gründet nicht, damit man danach die Buchhaltung machen darf. Das ist übrigens auch eine Erkenntnis meinerseits. Ich war ja auch lange im Konzern und dann auf einmal verselbstständig und dann auf einmal kamen solche Themen und ich dachte mir so, um Gottes Willen, so ein Konzern hat auch alles so seine Vorteile, wenn es da so eine Steuerbuchhaltungsabteilung gibt, man muss da zwar ein paar Regeln einhalten und Rechnungen bringen und so weiter und ich glaube, heute muss man auch ein bisschen mehr noch machen, als wir es früher machen mussten, aber trotzdem habe ich gemerkt, so wow, was alles so dazugehört. Und jetzt ist genau das Thema für viele auch eines der, sage ich mal, Themen, wo die wenigsten Zugang haben, wo die wenigstens Erfahrung mitbringen. Nur weil ich gründe, bin ich jetzt deshalb nicht Steuerexperte, Buchhaltungsexperte. Wie könnt ihr da tatsächlich die Welt einfacher machen? Und wie habt ihr es vor allen Dingen auch geschafft in den letzten Jahren, euch da so ein tolles Standing auch zu erarbeiten? Du sagst, ihr macht Beiläge in Zeitschriften und so weiter. Das verbindet man ja jetzt auch gar nicht so. Also nee, das eine ist, wie könnt ihr tatsächlich den Unternehmerinnenalltag dort wirklich eine Erleichterung sein? Ja, was habt ihr euch da vorgenommen oder wie sieht es aus?
Also erstmal würde ich sagen, den Satz, den sage ich selber gerne, also keiner hat gegründet, um Buchhaltung zu machen. Um Gottes Willen, nein. Genau. Also wir machen tatsächlich was eigentlich keiner haben will, sondern jeder machen muss. Das ist uns auch vollkommen bewusst. Und deswegen kommt es vielleicht darum, warum wir glauben, dass wir Unternehmertum erleichtern können und immer jeden Tag hier über 55 Menschen dafür aufstehen, genau das zu erreichen. Also wir arbeiten bei der Lexware. Ich bin aber tief und fest überzeugt, wenn man etwas nicht mag und es aber wegautomatisiert, und wir nennen das Automagic, also die Automatisierung soll sich wie Magie bei den Kunden, bei den Kundinnen anfühlen, dann ist das ja kein Pain mehr sozusagen. Also alles, man stelle sich vor, keine Ahnung, ich putze zum Beispiel nicht so gerne. Wenn ich im Bad war, denke ich, ja Mist, jetzt muss ich das Ganze da machen. Fände ich eigentlich schon stark, wenn so ein Roboter das einfach machen würde, plötzlich würde ich ja Badputzen lieben. Es stimmt aber nicht, weil es macht ja jemand, erledigt es mir schon. Und ähnliches hier auch, das sind alles Verpflichtungen, wo man mal ein bisschen Angst hat auch, mache ich denn alles richtig, ist es jetzt richtig gebucht, kommt dann aufs Finanzamt und so weiter. Und da, genau da wollen wir eben komplett reingehen und tun es auch jetzt schon seit 15 Jahren oder am Markt ist seit 13 gerade mit der Cloud-Lösung, davor ja schon mit Lexware On-Premise, also installierter Software. Und ich glaube, mit über 400.000 Unternehmen, die uns da vertrauen, allein der Cloud, 600.000 insgesamt bei Lexware, zeigen wir, so ganz falsch machen wir es wohl nicht. Ich glaube, es geht immer um dieses Tiefverständnis, dass sie wirklich die Bedürfnisse nicht auf Pains gucken. Das unterscheiden wir. Entschuldigung, jetzt gerade das Englische ein bisschen, das ist immer so eine IT-Welt. Also nicht auf Probleme, weil das erzählen Menschen gerne. Aber was liegt denn da für ein Bedürfnis hinten dran? Und wir sind gestartet, und da rennen wir heute noch hinterher, sage ich immer damals, mit einem Need-Finding, das hieß halt immer so Englisch bei uns, also verstehen, was sind Bedürfnisse. Und da haben wir mit über 800 Unternehmer und Unternehmern gesprochen und haben rausgefunden, das gilt noch heute, wo stehe ich jetzt und vor allem in der Zukunft. Und wenn ich jemandem sagen will, einem Unternehmer, Unternehmerin, wo ich jetzt stehe, dann brauche ich halt erstmal wahnsinnig viel Information. Da kommt das ganze Thema rein, Rechnungen, Lieferscheine, Angebote, Lohnbuchhaltung, falls Mitarbeiter im Spiel sind oder Mitarbeiterinnen und dann auch Geschäftstransaktionen. Deswegen haben wir auch ein Bankkonto mittlerweile mit am Start. Also wir tun ja wirklich für die Fletch das ganze Thema abbilden, weil uns genau dran liegt, wie schafft man all dieses Lästige weg zu automatisieren. Und das ist das, wo stehe ich jetzt. Und wenn wir darüber nachdenken, wo stehe ich in der Zukunft, wie können wir das denn lösen, da liebe ich jetzt gerade KI und Co., weil das mir einen unfassbaren Katalysator gibt, in was zu kommen, wo ich jetzt sagen wir mal lange drüber nachdenke, wir nennen es Beziehungsmacher und Berater intern. Wie können wir helfen, den Kleinstunternehmen, diesen 4 Millionen in Deutschland, zu helfen, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen? Und das ist über KI plötzlich in eine völlig neue Sphäre gerückt. Also dieses, wo stehe ich in der Zukunft, kann ich förmlich jetzt gerade spüren, wie ich das so ein bisschen greifen kann, damit wir genau da kleinsten Solo-Selbstständigen, Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen in Deutschland helfen können auf Basis ihrer Daten, die ja aus der Buchhaltung kommen. Das merkt man schnell, es ist eben nicht diese öde Buchhaltung, das ist wirklich ein Datenschatz, weil die Daten strukturiert sind, bessere Entscheidungen auch in die Zukunft zu treffen. Und das sind Themen, die tun uns richtig elektrisieren, da immer wieder weiterzugehen. Das heißt, wir heben raisen wir die Bar, Unternehmertum erleichtern, nochmal auf ganz andere Ebene der Erleichterung eigentlich zu holen. Nicht nur diese lästigen Verpflichtungen, wir haben uns früher mal den Rückenfreihalter genannt, dann gesagt haben, komm, den ganzen Scheiß, den man keiner machen will, den halten wir dir weg. Was auch schon viel ist, glaube ich, oder toll ist. Aber wirklich toll ist ja das nach vorne gucken, weil, und ich glaube, jeder, der über Gründung oder Gründer, Gründerinnen, Unternehmer, Unternehmer nachdenkt, weiß doch eins. Warum ist man das? Man will Zukunft gestalten und nicht in den Rückspiegel gucken. Mhm. Und all die Systeme, die ihr konfrontiert seid da draußen, die gucken alle zurück. Leider wir bisher auch, ne? Ich mache ein Beispiel. Die Bank guckt in Echtzeit zurück, aber nur auf ihr eigenes Konto. Die Steuer guckt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre zurück. Die Buchhaltung guckt ein Quartal, halbjährlich oder ein Jahr zurück. Mhm. Der Steuerberater, der macht einen Jahresabschluss, nicht Vorausblick oder Vorschuss. Das heißt, wir gucken, die ganzen Systeme sind alle auf diese Rückschau. Natürlich braucht man Daten, um nach vorne zu gucken, aber alles, was sich ausrichtet, ist Anti-Unternehmertum in meinen Augen. Wir wollen die Zukunft gestalten. Das heißt, ich muss nach vorne blicken. Es hilft mir nichts, wenn ich dir sage, Kerstin, vor einem Jahr war das und das falsch gebucht. Sagst du, ja, das macht es halt richtig. Es hat nur Relevanz für deine nächste unternehmerische Entscheidung. Ja. Und das wollen wir eben drehen. Und das verstehen wir als neues Unternehmertum erleichtern, wo wir wirklich intensiv arbeiten, das besser zu machen. Das ist so diese ganze Produktwelt, das Portfolio. Und das andere ist eben, dass wir fest dran glauben, es braucht Vorbilder. Ohne Vorbilder wird es immer weniger Gründer geben. Und ich nenne mal dieselben Zahlen. Wir hatten 2002, hatten wir noch 1,5 Millionen Gründerinnen. Und dann 20 Jahre später, 2022, waren es noch 570.000 oder 590.000. Also muss ich mal reinziehen, was das weniger waren. Man kann es nicht genau vergleichen, wie immer bei so Statistiken, aber es ist erstmal, Trend ist klar. Das nächste ist, wenn wir heute schauen, wie viele Gründer und Gründungs gibt, lesen wir mal die Zahlen, die gehen wieder hoch, sage ich, Achtung, ihr müsst das eins tiefer legen. Bei den 590.000 Gründungen gibt es sogenannte Nebenerwerbs-, Vollerwerbsgründungen. Und was wirklich hochgeht, sind die Nebenerwerbsgründungen, nicht die Vollerwerbs, die sind 8% runter. In Summe dann wird er hoch, aber das ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung der Wirtschaftskraft dann auch in Deutschland irgendwann, weil alle waren mal Gründer. Mhm. Alle. Unser, sag mal, Rudolf Haufe, wo wir dann alle draus entstanden sind, wenn man so sagen möchte, auch die Großen, der Mark Zuckerberg, alle wie sie heißen, sind immer diese Einzelpersonen, die was Tolles gemacht haben, woraus dann was ganz Tolles entstanden ist, hoffentlich im wirtschaftlichen, unternehmerischen Sinne. Und wenn man dann schaut auf diese Gründungen und Gründer, dann sind nur 2% sind diese sogenannten Startups jetzt im Scale-Bereich, nur 2%. Wo ja auch wieder die Zahl kam, 10% mehr. Aber sind wir noch mal ehrlich, wenn 10% mehr von 2500 kommen, dann werden wir, das ist schon mal schön, aber dass das jetzt nichts rettet, glaube ich, leuchtet auch jedem ein. Und warum sind wir sehr aktiv auch immer, auch jetzt hier Fam Visible, hier freue ich mich wirklich sprechen zu dürfen und dann auch als Erster. Mhm. Aber warum ist uns das wichtig? Weil es sind halt zu wenig Frauen, ist ganz einfach. Nur 18% in den Startups-Bereich sind Frauen. Mhm. 18%. In dem anderen reden wir vielleicht noch von zwei, irgendwas um die 40 Grad mal so. Und da fehlt Markt. Ich sage es ganz ehrlich, warum machen wir uns engagieren? Es fehlt einfach Markt. Deswegen sind wir engagiert in so Formaten wie jetzt hier, wie in bis jetzt in Emotions Women's Day, in OMR 50-50, die es nochmal gut beschreibt. Ja. Es geht ja nicht um die oder die, sondern es geht darum, wir sind gesellschaftlich mehr oder weniger 50-50. Es gibt eigentlich einen kleinen Anteil mehr Frauen, jetzt rein rechnerisch. Aber es gibt viel zu wenig, die das tun. Und wir haben, und das ist jetzt auch mittlerweile auch statistisch belegt, die letzte KfW-Studie hat uns gezeigt, wo wir fest dran glauben, gerade bei Frauen ist nochmal ein höherer Anteil, wenn Vorbilder gezeigt werden, die das geschafft haben. Dann gründen auch mehr Frauen. Mhm. Es ist nochmal ein bisschen mehr, als das bei Männern passiert. Da passiert es ja genauso. Ja. Aber nicht ganz so stark. Und das ist uns so wichtig. Deswegen wollen wir diese Geschichten erzählen. Das liegt uns am Herzen. Ja, wir haben schon auch wir sehen schon wirtschaftlich und gesellschaftlich, aber am Ende natürlich auch ein unternehmerisches Interesse. Jeder, der nicht gründet oder jede, die nicht gründet, wird niemals ein Kunde oder eine Kundin von uns. Ich glaube, das leuchtet jedem ein, da haben wir natürlich kein Interesse, weil wenn es weniger Gründer und Gründerinnen gibt, wird unsere vermarktbare Masse immer kleiner. Noch reden wir von 4 Millionen in Deutschland. Und wenn es weniger werden, ist einfach weniger Potenzial da. Plus, dass ich wirklich fest dran glaube, die Innovation, die Kraft, das Neue, das Unternehmertum, das kommt von den kleinsten und kleinen Unternehmen. Und ich hatte es vor kurz erwähnt schon, es sind 4 Millionen, die beschäftigen 12,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen. Das heißt, das ist ja ein Drittel der Workforce in Deutschland. Je nachdem, wie man es rechnet, wenn die zusammenaddiert und nimmt noch die 5 Millionen aus dem staatlichen Dienst raus, dann sind es einfach, da sieht man diese Power, die da dahinter steht. Mhm. Und die einzige Bewegung in diesem Markt sind die Gründer und Gründerinnen. Mhm. Und ein Unternehmen in Deutschland lebt im Schnitt 18 Jahre, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das heißt, es braucht auch diese Dynamik da rein. Natürlich wünsche ich jedem, dass er es länger schafft. Aber wir brauchen auch viele und die neuen Ideen, die kommen ganz selten von, du hast es vorher angesprochen, vielleicht kannst du da auch was zu sagen, sogar ich zurückfragen darf, in Konzernen passiert es nicht. Deswegen sind die aber nicht schlecht, das möchte ich nicht so verstanden haben. Auch Angestellte und Angestellte sind ja nicht schlecht, sondern es ist was anderes. Weil die haben irgendwann aus dem Startup-Bereich, aus dem Gründerbereich was gefunden, was sie skalieren und groß machen. Und da sind dann große Unternehmen entstanden. Aber die haben nicht mehr so unbedingt diese Innovationspower und das Hinterfragen, weil sie gerne in internen Prozessen sich irgendwie so festgebissen haben und da gar nicht mehr so rauskommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da reingehen.
Ja. Ja, danke erstmal an der Stelle, dass ihr auch dieses Engagement habt. Es gibt ja wenige auch Unternehmen, auch wie ihr jetzt etablierte Unternehmen, die tatsächlich in die Zukunft des Unternehmertums oder auch in andere Zukunftsthemen investieren. Deshalb erstmal stark, dass ihr da als große Unterstützer unterwegs seid. Natürlich mit dem Eigeninteresse, total legitim. Aber dass ihr auch nicht guckt, okay, der Markt wird halt kleiner, dann werden wir halt teurer oder ich weiß nicht was, um sein Wachstum zu generieren, sondern dass ihr tatsächlich auch was dafür tut, dass der Markt groß genug bleiben kann. Das ist ja auch immer eine wichtige Sache und ich finde, Sichtbarkeit an der Stelle ist schon ganz viel. Nämlich genau aus dem Grund, dass wir es sehen müssen, dass es möglich ist, ja. Damit egal ob Männlein oder Weiblein daran glaubt, dass man in diesem Land auch noch seine Ideen umsetzen kann, dass man was voranbringen kann. Und deshalb verstehe ich auch manchmal, und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich extrem sehe in den letzten Jahren. Wir machen jetzt 5 Jahre schon Femvisible und es hat sich unfassbar viel verändert, wie die Gründungsgeschichten sind in den 5 Jahren, wo ich da mehr reinschaue. Und das war vielleicht davor auch schon so, aber ich sehe ganz klar, und das, was du ansprichst mit dem Nebenberuflichen, dass zum Beispiel sehr viele Frauen erstmal nebenberuflich gründen, bevor sie wirklich gründen. Das heißt, dieses Sicherheitsbedürfnis und auch zu schauen, okay, habe ich da irgendwie eine Möglichkeit, so eine Zwischenlösung zu finden, dann reduzieren sie die Arbeitszeit, dann gibt's ein Agreement mit dem Arbeitgeber, ich mache das, weil das muss man sich ja auch, die meisten müssen sich's genehmigen lassen. Das heißt, auch an der Stelle sehe ich, und ich habe gerade diese Woche wieder auf einer Woman of SaaS, wo ich engagiert bin, mit einer gesprochen, die jetzt gerade mir genau wieder die Geschichte erzählt hat. Erst habe ich dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen, dann haben wir das runtergefahren. Ich habe da auch noch ein bisschen geholfen, dass der auch wieder einen Ersatz hat für mich und so weiter. Und dann, also die gründen einfach unglaublich verantwortungsvoll. Verantwortungsvoll für sich selber, manchmal verantwortungsvoll für das Unternehmen, das sie vielleicht auch verlassen. Und ich sehe einfach, dass die Gründungsgeschichte nicht mehr die Start-up-Geschichte per se ist bei vielen, sondern dass es oft einen Zwischenschritt gibt.
Ja.
Und das fällt mir extrem auf. Bei Frauen sieht man natürlich auch nochmal, dass oft Gründung als Vereinbarkeitsmodell gesehen wird. Ob ich das immer so befürworte und wo ich mal so sage, ob ich das jetzt empfehlen würde, 2 Babys auf einmal oder wenn man noch mehr Kinder hat, weil ich auch weiß und weil jeder weiß, dass ein Unternehmen hochzuziehen halt auch nochmal Full Power braucht. Und wenn man das sowohl familiär einsetzen muss als auch unternehmerisch, da habe ich Hochachtung davor. Ich wüsste nicht, wie ich das machen soll, aber es gibt tatsächlich viele, die das tun und die dann die Randzeiten, habe ich jetzt auch gelernt, das Wort, dafür nutzen, um dann quasi unternehmerisch tätig zu sein, während sie die sozusagen Family-Zeiten, die sich scheinbar tagsüber durch Kinderbetreuung oder irgendwelche Dinge ergeben, dann dafür nutzen. Also davor habe ich am meisten Respekt und ist immer so der Weg, wo ich so sage, das wäre wahrscheinlich nicht der Grund, den ich anführen würde, gründe doch, dann hast du ein gutes Vereinbarkeitsmodell. Daran habe ich große Zweifel, aber Hochachtung vor allen, die diese total Energie aufbringen natürlich.
Also für alle, die das nebenher machen, es sind wahrscheinlich, da habe ich jetzt gar nicht die Zahlen, aber das leuchtet schon ein, dass es mehr Frauen sind. Ich glaube, von Männern genauso einen Respekt, die das nebenher machen. Vor allen Dingen sage ich oft, und da widerspricht sich dann oftmals, glaube ich, schon ein gewisses All-In, sorgt natürlich auf einen anderen Erfolgsmoment. Weil da liegt ja auch eine Gefahr drin in der Absicherung. Ne? Dann ist man, und auch eine Zerrissenheit. Werde ich dem gerecht? Werde ich zu Hause gerecht? Ich hatte plötzlich so einen Dreiklang zu managen und eigentlich vier, wenn ich mich selber noch mit reinnehme. Das ist schon, da habe ich auch einen höchsten Respekt, vor allem, wenn es dann klappt, weil ich denke mal, man wäre fast keinem so richtig gerecht. Absolut. Und ist immer so eine Zerrissenheit. Aber auf der anderen Seite, genau, gibt es manchmal gar keine andere Möglichkeit, als in so einen Startpunkt zu kommen, wie jetzt voll ins Wasser zu springen, gerade wenn schon Family da ist, da Verpflichtungen sind, vielleicht sogar alleinerziehend, da habe ich dann ganz hohen Respekt, das kann ich... Meine Fresse, das ist ein ganz großes Thema. Und dann sieht man auch mal ein bisschen, da sind schon noch Ungerechtigkeiten. Also wenn man an die Finanzierungsdinge denkt, ne? Ich glaube, 28% oder sowas, eine Million kriegen, sind halt Männer und 5% sind nur weiblich. Auf der anderen Seite sind es ja auch nur 18%, die gründen. Das ist ja schon das Kernproblem, liegt ja gar nicht in der Finanzierung, sondern einfach, wenn so wenig da sind, ist das so eine logische Kette vielleicht auch, die dann da entsprechend passiert. Und ich sehe schon oft auch in unseren Engagements, dass da nochmal gerade bei Frauen nochmal stärker auch dieser ein gewisser sozialer Anspruch drin ist in der Gründung. Also es geht nicht immer gleich um höher, schneller, weiter und Scale-up um alles und der Exit ist vor der Tür, sondern man hat so diesen Anspruch auch was ja zurückzugeben oder gesellschaftlichen Beitrag zusätzlich zu leisten. Natürlich auch den unternehmerischen, aber es ist immer so nochmal ein bisschen mehr zu spüren, auch wenn man so hört und zuhört, was so gepitcht wird dann oder wenn ich mir das also anschaue, sind auch mal in Runden dabei, wir haben OMR 50-50 Live-Pitch auf der Yellow Stage da gemacht und so, dann ist schon mal faszinierend, dass da ist immer noch so ein Anspruch mit drin. Das ist schon eine tolle Sache, das muss man ganz klar sagen. Ja.
Absolut. Jetzt haben wir natürlich auch eine wirtschaftliche Situation oder es wird sehr viel, sag ich mal, oder man kann viel hören und lesen und sehen im Fernsehen und überall, dass sehr viel darüber gesprochen wird, wie ungut unsere wirtschaftliche Situation im Moment ist, welche Herausforderungen wir haben. Und viele Menschen sagen, sie haben auch ein bisschen natürlich Angst vor der Zukunft. Was heißt es für einen? Und was denkst du, wie können wir genau in den Zeiten auch die Fahne hochhalten und zu sagen, ja, es gibt schwierige Zeiten, aber schwierige Zeiten brauchen umso mehr Lösungen. Und eigentlich ist es die Zeit zu gründen. Und trotzdem, glaube ich, gibt es großen Respekt davor, weil eben so viel Unsicherheit ausgestrahlt wird, weil auch Unternehmertum, sagen wir es mal ehrlich, in unserem Land nicht wirklich positiv dargestellt wird oder vielleicht auch junges Unternehmertum, ja, alteingesessene, familiengeführte Unternehmen und so weiter, die da sieht man schon so ein bisschen Prestige, aber Jungunternehmertum hat jetzt nicht so eine starke Lobby, sagen wir es mal. Was denkst du, was können wir da auch tun oder was können wir als Gesellschaft tun, was können wir als Unternehmen tun oder auch als Initiativen, wie wir es sind, um tatsächlich hier das Bild zu verändern und was braucht es da oder für was sollten wir uns eigentlich einsetzen?
Also erstmal, ich teile das total. Also, und das ist ein gesellschaftliches Thema, dass wir das eher mit Angst begehen, also ein bisschen verrückt, dich selbstständig zu machen, die wäre doch was Vernünftiges oder Sonstiges, das ist ja immer noch da. Zumal man das ja gar nicht mehr sagen kann. Also die Konzerne sieht man auch genügend, das ist auch nicht gerade der sicherste Hafen sozusagen. Aber es ist so in uns drinnen, so dieses Absichern. Und auf der anderen Seite, ich glaube, so versuchen wir es, weil da gibt es ja nicht eine einfache Lösung. Wir können ja nur in dem Wirkungsfeld sein, wo wir auch was bewirken können. Sonst würden wir immer so im Circle of Concern rumtouren. Da finde ich auch langweilig, weil dann meckere ich halt. Das will ich aber nicht, ich will ja was ändern. Und eher wieder genau das Schaffen, das ist ja genau dieser Zweck von Sichtbarkeit, Vorbild schaffen, genau darum geht's ja, dass sagen, guck mal, es geht und das sind ganz tolle Geschichten und das sind 4 Millionen Geschichten da draußen, wir können sie leider nicht alle erzählen, aber jedes unique, also das ist nicht die eine Bäckergeschichte, jedes einzeln, jeder ist anders, jeder hat einen Werdegang Und ich glaube, wenn man das erzählt und zeigt und drüber spricht und auch Verbündete sich sucht, ne? Also das Vernetzungsthema, und es ist ja eigentlich, finde ich, noch nie so einfach wie heute. Ich hätte mir es gewünscht in meiner ersten Selbstständigkeitsphase, wie man leichter, wenigstens mal eine Chance hat, an manche Menschen mal dran zu kommen. Jetzt ist es nicht so, dass man LinkedIn einfach einen anschreibt, dann antwortet er. Das mache ich auch nicht, weil ich so viele anfange, also das schafft man nicht. Aber man hat Möglichkeiten, man kann auf ein Event mal gehen, man kann sich vernetzen, man kann bei euch mit rein, man kann aber auch genauso in andere mit rein. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Oder merkt man vielleicht, hey, das sind ja Menschen, die sind in einer ähnlichen Situation, die würde ich mal suchen, nicht einfach nur Gründer oder Gründerin, sondern die vielleicht in einer ähnlichen Phase sind. Mhm. Ich will es vergleichen, als die Annie auf die Welt kam, haben wir uns auch Menschen gesucht, die in einer ähnlichen Alter jetzt gerade das Kind ist, das hilft. Weil alle anderen wollen es ja auch nicht hören, muss man mal ehrlich sein. Und es ist genauso, wenn man, es bringt jetzt ja nichts mit einem riesen Konzern zu sprechen, der ganz andere Probleme zu lösen hat, aber vielleicht dann Gleichgesinnte suchen, also so Banden bilden, schauen, wie man weiterkommt, dann ist man nicht plötzlich gar nicht mal so allein. Es hilft ja zu sehen, hey, die haben das auch gehabt, was habt denn ihr gemacht? Das sind nicht Blaupausen, aber dieser Austausch und diese Möglichkeiten heute, gerade über die digitale Welt nochmal, ist doch gigantisch zu sehen, was kann ich denn jetzt machen, wo ich vielleicht vorher gar nie so geschafft hätte. Aber wir von der Expert-Seite, wir suchen es eben über diese Sichtbarkeit. Ja. Ob es ein Festival ist, das wir machen, ob es eben der Beihefter ist. Ne? Wir haben eine Auflage von 200 Geschichten, haben wir schon erzählt. Insgesamt auf 50 Millionen, das liegt dann im Spiegel bei, weil die schreiben ja nicht drüber. Also tun wir es halt und klinken uns sozusagen eins von der Brand 1, von der Forbes, alle möglichen Zeitschriften, wo wir uns eine Masse machen. Wir machen sehr starke Videos, wie ich finde, es ist jetzt komisch, ich das sage, wir müssen jetzt die, wo es angucken, eigentlich sagen, über diese Geschichten. Die sollen ja eben diesen am Anfang dieses Mut machen und dann aber auch ehrlich sein, Leute, es ist dann eine Ausdauer. Es ist kein, aber wenn man es schafft, ist man in seiner eigenen, sagen wir mal, in seiner eigenen Scheidungskraft. Man ist auch ein gewisses Stück Freiheit. Man hat auch was aufgebaut, das vielleicht mal einen Wert hat. Wir müssen ja nicht mal gleich vom 100-Millionen-Exit sprechen, aber vielleicht ist einfach eine Firma, die auch schon Wert aufgebaut hat, wo es sogar eine richtige Substanz hat, die dann plötzlich die Altersvorsorge hat und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube ganz fest, oder wir bei Lexware, es geht wirklich um dieses Mut machen, Vorbilder schaffen, zeigen, dass geht, Räume bilden, Netzwerkmöglichkeiten inszenieren. Deswegen sind wir damals, also versuchen da supportive unterwegs sein, damit solche Formate auch stattfinden. Das ist dann unser so 5 Cents da rein sozusagen. Und ich glaube, das ist das mit das Wichtigste. Und den ganzen Bürokratie-Quatsch, Da können wir wirken. Da können wir ja alles tun. Und das ist ja nicht alles Quatsch, da ist jetzt ein bisschen flapsig. Es gibt ja schon auch Sinnhaftigkeiten. Ja. Alles tun, damit das schon mal wegbleibt. Und dieses Konglomerat, da glauben wir, das kann Unternehmertum erleichtern. Und das Schönste für uns wäre, oder für mich, wenn ich irgendwann nicht mal hören würde, wegen Lexware habe ich gegründet, dann würde ich so sagen, Mission completed.
Okay. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Unsere Zeit ist nämlich hier schon am Ende. Vielen, vielen Dank. Und ich finde auch, wegen Lexware habe ich gegründet, weil ich dort vielleicht gute oder tolle Geschichten gehört habe, die gegründet haben und weil mir da vielleicht auch ein bisschen der Respekt davor genommen wurde. Ich glaube, das wäre wirklich toll. Das würde ich mir auch immer für Femvisible an der Stelle wünschen, weil wir ja auch viele Gründerinnen zeigen und sichtbar machen und da wirklich auch inspirieren wollen, obwohl wir auch nicht sagen wollen, das hattest du vorhin erwähnt, dass Gründen der einzige Weg ist, den wir in diesem Land brauchen oder der auch vielleicht für jeden geeignet ist. Das ist wirklich eine sehr persönliche Entscheidung und alles hat seine Berechtigung. Mhm. Du bist auch angestellt, ich bin selbstständig, aber von verschiedenen Enden arbeiten wir an dem Thema und alles wird gebraucht. Und deshalb umso wichtiger, dass wir da aber trotzdem vielleicht den ein oder anderen Mutausbruch auch für Nicht-GründerInnen initiieren. Das wäre auch schon ein schönes Ergebnis. Absolut. An der Stelle. Ich danke dir sehr, lieber Christian, dass du hier den Einblick auch gegeben hast, wie ihr als Unternehmen über Unternehmertum, über Gründung nachdenkt. Super wichtige Aspekte. Du hast es erwähnt, auch euer Festival ist jedes Jahr ein Highlight. Und es ist was ganz Besonderes. Man muss nämlich sich dafür bewerben oder kann sich dafür bewerben. Das heißt, wenn tatsächlich jemand mal Lust hat, zu diesem Festival zu kommen, dann gerne können wir das hier in den Shownotes, glaube ich, auch verlinken, wo man sich bewerben kann oder bei mir melden. Dann kann ich da auch gerne schauen, ob man da nochmal jemanden vorschlägt. Da kommen aber auch immer tolle Leute zusammen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich genau in diesen Netzwerken tummelt, wenn man den Gedanken hat, sich mit Unternehmertum zu beschäftigen. Weil dann hört man die Real Stories und man hört auch oft nicht so gefiltert, wie toll alles ist und wie der Erfolg, sondern man hört auch, wie steinig der Weg dahin ist, aber dass es möglich ist und dass es auf jeden Fall wert ist, den Weg auch zu gehen. Ja.
Total.
Danke dir sehr und hoffe, dass wir uns ganz bald auch wieder persönlich sehen.
Danke, Kerstin, das hoffe ich auch. Dankeschön.
Das war eine weitere Folge von Vermittel Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.